I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
No, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Die anfänglichen goldenen Regeln, die ich mir festgelegt hatte, zum Beispiel niemanden von meinem Shop zu erzählen, alles alleine zu machen, keine unnötigen Risiken einzugehen. Ich hatte sogar mal die Regel, einen normalen Job zu haben, während ich das mache, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Die habe ich nach und nach alle fallen gelassen. Ich musste hart darüber nachdenken, ob ich überhaupt irgendeine Regel, die ich mir anfangs aufgestellt hatte, bis zum Ende gehalten habe. Wahrscheinlich nur die, dass ich nicht betrüge.
Die Geschichte von David beginnt mit einem Plan, ein paar Regeln und einem System, das ihn schützen soll. Er will mit dem Drogenverkauf im Darknet schnelles Geld machen. Aber je größer sein Drogengeschäft wird, desto mehr bricht er diese Regeln. Und irgendwann gibt es nur noch Risiko, Probleme und Gefahren. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge von Der Schattendealer. Mein Name ist Julian Reusch und wenn du die ersten Folgen noch nicht gehört hast, dann fang am besten da an. Am Ende der letzten Episode haben David und seine Geschäftspartner ein Problem. Ein Laptop ist in den Händen der Polizei. Darauf gespeichert Drogenlisten, Kundendaten, Kalkulationen. Die digitale Buchhaltung eines Drogengeschäfts. Und die Verschlüsselung dafür ist unzureichend. Für David und seine Kollegen steht fest, der Laptop muss zurück. Sofort.
Dann haben wir einen Anwalt beauftragt, sich um die Sache zu kümmern, dass wir den Laptop zurückkriegen, bevor der ausgelesen wird von der Polizei. Wir haben den tatsächlich sehr viel Geld bezahlt, dass er das macht. Das hat auch geklappt. Also der Laptop war weniger als eine Woche später wieder bei uns.
Was David in diesem Moment nicht weiß, die Polizei war schneller. Der Inhalt des Laptops ist längst kopiert. Alle Daten sind gesichert und liegen den Beamten vor. Es ist somit nur noch eine Frage der Zeit, bis die Beweise für das Drogennetzwerk gefunden werden. Während David aber glaubt, die gefährlichste Spur beseitigt zu haben, läuft im Hintergrund bereits eine groß angelegte Ermittlung gegen ihn. Dazu haben wir auch mit der Polizei sprechen wollen, doch die hat ein Interview abgelehnt und nur schriftlich kurz geantwortet. Wir haben aber die Ermittlungsakten vorliegen und daraus lässt sich die Arbeit der Beamten rekonstruieren. Wir sind im Dezember 2017. Observation, Telefonüberwachung, GPS-Tracking. Monatelang, fast ein halbes Jahr, sammelt die Polizei hier bereits Beweise gegen ihn und seine Geschäftspartner. David merkt davon nichts. Ein paar Zitate aus den Observationsakten.
Freitag, 29. Dezember 2017. Bis auf den Stopp vor der McDonald's-Filiale zwischen 14.38 Uhr und 15 Uhr ist kein weiterer, längerer Halt verzeichnet. David könnte den Stopp in der Filiale zwecks Mahlzeiteinnahme oder Treffen genutzt haben. Die genutzte Fahrtstrecke führt dreimal an dem Lagerraum vorbei. Dienstag, 2. Januar 2018. Bei dem Treffen bei Burger King handelt es sich um ein vorangekündigtes Kryptowährungsgeschäft. Aus der parallel laufenden Telekommunikationsüberwachung geht auch nur das Kryptowährungsgeschäft hervor. In Richtung Betäubungsmittelhandel hingegen liegen keine Hinweise vor. Montag, 15. Januar 2018. Am 15. Januar 2018 fliegt David gemeinsam mit seiner Freundin Laura in den Thailandurlaub. Zuvor erledigt David noch einige Dinge, wie zum Beispiel den Führerschein abzuholen. Anscheinend scheint es ihm sehr wichtig zu sein, noch vor seinem Urlaubsantritt unter falschem Namen einen weiteren Lagerraum anzumieten und dort rund 27 Kilogramm Harddrogen zu deponieren.
Seine damalige Freundin heißt eigentlich anders. Wir haben ihr den Namen Laura gegeben. Sie spielt in dem Drogengeschäft von David keine Rolle, da sie nicht involviert war. Zu dem Zeitpunkt sind sie auch noch nicht lange zusammen. Inzwischen sind sie kein Paar mehr. David ahnt zum Jahreswechsel noch nicht, wie erdrückend die Beweislast gegen ihn bereits ist. Er denkt zu diesem Zeitpunkt an etwas anderes. Nach den Überfällen, Gewalt, wachsendem Druck und der Genesungsphase entscheidet er sich zusammen mit seinen Geschäftspartnern dazu, Abstand zu gewinnen. zum Geschäft, zu Drogen, zu Deutschland. Und somit fliegen alle zusammen, inklusive ihrer damaligen Partnerinnen, in den Urlaub.
Nach den Überfällen und nach dem Krankenhausaufenthalt meinerseits haben wir uns endgültig entschieden, alles dicht zu machen und die Drogen erstmal da zu lassen, wo sie sind. Das Problem, das sich dann ergeben hat, war, was machen wir jetzt? Wir hatten halt so eine Geldader, die wir erstmal gestoppt haben, und wir hatten aber alle genug angespart, um jetzt erstmal, ja, eigentlich ein paar Jahre schon davon zu leben auch. Und wir hatten immer noch die Drogen, die wir auch zu jeder Zeit hätten wieder verkaufen können. Aber daran wollten wir erstmal gar nicht denken. Wir haben auch besprochen, wo wir vielleicht Urlaub machen, um mal abzuschalten. Und der Buxtehude mit dem Haus, der hatte vorgeschlagen, nach Thailand zu gehen. Er kannte da eine sehr schöne Insel und meinte, man sollte da den Januar verbringen. Und ich habe mich da angeschlossen.
Zu diesem Zeitpunkt verfolgt die Polizei David bereits auf Schritt und Tritt. Auch als er kurz vor dem Abflug nochmal die Drogen von dem einen Versteck ins andere bringt. Er ist inzwischen so paranoid, dass er nochmal das Versteck wechselt. Ein paar Stunden später sitzt er am Strand von Koh Samui. Eigenes Ferienhaus, Pool, gutes Wetter, gute Drinks. Die Welt, so glaubt es David, scheint wieder in Ordnung. Doch nur einige Tage später fällt sein gesamtes Kartenhaus ineinander zusammen.
Nach ein, zwei Wochen Strandurlaub hat sich verabschiedet. Der hatte 3 Wochen gebucht und ich auch. Aber ich bin eine Woche später erst nach Thailand gekommen, weil ich noch nicht so mobil war, sodass ich erst Mitte Januar nachgekommen bin. Dann konnte ich mich so einigermaßen fortbewegen, auch ohne Gehhilfe. Dadurch ist mein damaliger Kollege eine Woche früher wieder nach Deutschland geflogen und wurde auch dann wenige Tage später nach seiner Rückreise verhaftet.
David hat hier einmal den echten Namen eines der Buxtehuder Kollegen genannt. Den haben wir weggepiept. Nach der Rückreise gehen die Beamten in die Offensive. Es kommt zu einer Festnahme. Und auch für David scheint es keinen Ausweg mehr zu geben.
Die Polizei hatte zu dem Zeitpunkt eine große Menge an Beweisen. Da war zum einen der Laptop oder die Daten, die darauf waren, besser gesagt. Die Observationen, die Abhörmaßnahmen, Telefongespräche, Protokolle davon und letztlich auch die Drogen. Diese knapp 30 Kilo, die ich eingelagert hatte.
David sitzt gerade am Pool, als sein Handy klingelt. Sein Anwalt berichtet ihm von der Festnahme und den gefundenen Drogen.
Und als ich aus seinem Mund gehört habe, 27 Kilo, hast du die irgendwie eingelagert in so ein Mietlager? Kann das sein? Da wusste ich, okay, davon habe ich niemandem erzählt. Das ist sicherlich jetzt Polizei bekannt. Der hat mir dann erklärt, dass der verhaftet wurde und sehr stark davon auszugehen ist, dass ich auch einen Haftbefehl habe.
Damit ist der Urlaub schlagartig vorbei. Sein Anwalt erklärt ihm, wenn er jetzt nach Deutschland zurückfliegt, wird die Polizei schon am Flughafen auf ihn warten.
Und dann habe ich das gefragt, was jeder in meiner Situation fragen würde. Wie komme ich jetzt aus der Nummer raus?
Die Antwort des Anwalts klingt wie ein Countdown.
Dann hat der mir erklärt, dass in so einem Fall der Haftbefehl, der ja ab dem Tag gilt in Deutschland, innerhalb von 3 bis 4 Tagen in einen EU-Haftbefehl umgewandelt wird, der im ganzen Schengen-Raum gilt und innerhalb von 14 Tagen in ein Interpol-Fahndungsersuchen ausgeweitet wird. Das heißt, für mich war klar, okay, ich habe jetzt 14 Tage Zeit, mir ein Land auszusuchen.
14 Tage. Mehr Zeit hat David nicht, um zu entscheiden, wie sein Leben jetzt weitergeht. Fliehen, untertauchen oder doch sich stellen? Und es gibt ja auch noch eine weitere Sache, die er tun muss. Jetzt, wo alles vorbei ist. Er ruft seine Familie an und erzählt ihnen zum ersten Mal die ganze Wahrheit.
Ich habe das als erstes meinen Eltern erzählt und denen das erklärt. Im Sinne von, ja, wisst ihr noch, dieses Bitcoin-Geschäft? Ich habe vergessen zu erwähnen, da hatte ich ja noch was anderes am Laufen, nämlich so Drogengeschäfte. Und habe das dann relativ zügig hinter mich gebracht, weil ich wusste, das muss sein. Man hat viele Stunden in dem Moment verbracht, das zu erklären und darüber zu reden, aber auch die folgenden Wochen, Monate immer wieder telefoniert mit den Menschen, die einem wichtig sind, um das zu erklären.
David will nicht allzu viel über seine Familie sprechen. Das respektieren wir. Aber so viel sagt er dann doch. In der Familie gehen die Meinungen, wie es nun mit ihm weitergehen soll, auseinander.
Einige Familienmitglieder waren der Meinung, ich sollte mich unverzüglich stellen. Andere haben das ein bisschen lockerer gesehen und gesagt, okay, du hast jetzt echt viel durchgemacht offensichtlich. Genieß erstmal die Zeit. Bis zu einer meiner Tanten, die gesagt hatte, ja, ist doch warm da. Genieß einfach die Zeit. Bleib doch da.
David entscheidet sich schließlich dazu, die dritte Option zu wählen und es mit der Tante zu halten. Er taucht in Thailand unter. Während seine damalige Freundin Laura wie geplant die Rückreise nach Deutschland antritt, organisiert David sein neues Leben.
Die Nachricht zu hören, dass die Drogen gefunden wurden und dass damit das Geschäft zunichte gemacht wurde, hat mich schon sehr getroffen. Das hat mein ganzes Leben auch auf den Kopf gestellt, weil ich hatte immer noch die Hoffnung und war noch im Glauben bis dahin, dass man einigermaßen alles wieder hinbiegen konnte. Aber die Nachricht zu hören, dass ein Haftbefehl ergangen ist und ja auch Beweise da sind und einer von uns sogar schon verhaftet wurde, die wirft einfach alles um. Also dein ganzes Leben ist dann dreht sich dann nur noch darum, irgendwie diese kurze Zeit bis zur Verhaftung, wo man gar nicht weiß, wann die sein wird oder bis man sich stellt, noch zu nutzen.
David, so erzählt er es mir, hätte nie den Plan gehabt, für immer unterzutauchen. Weil auch das wäre eine Option gewesen. Spätestens nach 20 Jahren wäre der Vorwurf des bandenmäßigen Handels bzw. Handels mit nicht geringen Mengen Drogen in Deutschland verjährt. Doch das, so sagt er es mir, sei ihm zu lang gewesen. So lang wollte er nicht weg sein aus Deutschland, getrennt von seiner Familie, seinen Freunden. Aber wann er sich stellen wollte, kann er mir auch nicht sagen. David verlässt die Urlaubsinsel und zieht nach Bangkok.
Und dann dachte ich so, okay, dann suche ich eine WG. Und bis ich eine hatte, habe ich tatsächlich jeden Tag in einem neuen Hotel eingecheckt oder Hostel. Als ich diese WG gefunden habe, bei einem sehr netten französischen Hausbesitzer. In der WG hatte noch ein Kanadier gewohnt und eine Schweizerin. Das war so ein Townhouse, relativ luxuriös, mitten in Bangkok. An dem Tag habe ich mich so erleichtert gefühlt und erstmal da hingelegt ins Bett und bestimmt 12 Stunden durchgeschlafen. Und ab da konnte ich halt erstmal zur Ruhe kommen und der Familie alles erklären.
Während er in Bangkok durchatmet, passiert genau das, was sein Anwalt prophezeit hat. Er wird bei Interpol auf die Fahndungsliste gesetzt. Sein Pass kann er damit nicht mehr verwenden. Das macht es kompliziert. Daher die Lösung mit der WG. Dort muss er keinen Pass vorzeigen. Er muss unter dem Radar bleiben. Auch wenn das leichter gesagt ist als getan. Immerhin, Bangkok hat über 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Ihn zu finden, so hofft es David, ist wie die bekannte Suche der Stecknadel im Heuhaufen.
Also ich wollte dann schon ein paar Monate erstmal zu mir finden, bisschen mich wieder aufbauen und habe dann angefangen, wieder gesünder zu leben und ein bisschen Farbe zu kriegen, habe wieder mehr Sport gemacht, habe mich auf mich konzentriert.
Einen genauen Plan hat er ab hier nicht mehr. Er gibt an, sich stellen zu wollen, aber das Wann steht auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Genauso wie ich diesen Exit-Zeitpunkt aus dem Drogenhandel immer wieder verschoben habe, habe ich meinen Zeitpunkt, mich zu stellen, auch immer wieder verschoben.
Ab Bangkok ist David allein unterwegs. Ein Geschäftspartner ist festgenommen, seine damalige Freundin ist zurück nach Deutschland geflogen und sein zweiter Geschäftspartner hat sich für einen anderen Plan entschieden. Er taucht zunächst in Las Vegas unter. Dort spielt er ein wenig Poker. Doch wenig später stellt er sich der Strafverfolgung in Deutschland. Somit ist von dem Drogentrio nur noch David flüchtig. Es vergehen Tage, Wochen, Monate. David gewöhnt sich langsam an das Leben eines gesuchten Kriminellen. Er entwickelt Routinen. Er hat ein festes Fitnessstudio, geht in gute Cafés und Restaurants. Seit seinem Urlaubsantritt im Januar 2018 sind inzwischen 10 Monate vergangen. Es ist November, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Erste Gedanken an Weihnachten kommen auf. Wird es das erste Weihnachten ohne Familie? Wie lange will er dieses Leben noch führen? Doch inmitten dieser Gedankenwelt wird ihm diese Entscheidung abgenommen.
Eines Tages, ich saß in dem Starbucks, in dem ich jeden Morgen saß, das genau nebenan von dem Fitnessstudio war, in das ich jeden Morgen reingegangen bin, standen auf einmal zwei thailändische Polizisten vor mir mit so einer Polizeimarke in der Hand und haben meinen Namen ausgesprochen und haben gefragt, ob ich meinen Pass dabei habe. Ich habe dann relativ schnell zugegeben, dass ich es bin und dass ich den nicht dabei habe. Den hatte ich, glaube ich, schon längst in den Müll geworfen. Ja, dann wurde ich verhaftet.
In einem Starbucks in Bangkok kommt es zum Schlusspunkt seiner kriminellen Karriere. Kein Drama, keine Gewalt, aber ein Moment, der alles beendet.
Ich war das erste Mal seit Monaten ziemlich erleichtert, muss ich sagen. Ich war selber sehr überrascht darüber, wie gelassen ich war in dem Moment. Aber ich hatte überhaupt keine Angst und ich war, ich denke, auch erleichtert, dass mir diese Entscheidung, mich zu stellen und ins Gefängnis zu gehen, abgenommen wurde.
David spricht nüchtern über den Moment, der sein Leben in ein Davor und Danach teilt. Es fällt mir schwer, ihn in dieser Lebenssituation zu greifen. Ich habe es schon in diesem Podcast gesagt, David ist ein nüchterner Typ, der wenig Emotionen zeigt. Ich glaube ihm, dass er irgendwie erleichtert war über die Festnahme. Wenngleich man sich aber natürlich die Frage stellen muss, warum er sich nicht dann selber schon früher gestellt hat. Eine plausible Antwort bleibt David mir da schuldig. Die Polizisten bringen ihn zunächst auf die Polizeiwache. Uns liegen Bilder von genau diesem Moment vor. Von da aus geht es dann weiter in ein Gefängnis.
Nach der Verhaftung in Bangkok ging alles Schlag auf Schlag. Einen Tag später war ich in der Arrestzelle in Bangkok, den man auch den Affenkäfig nennt. Das gesamte Gefängnis nennt man Affenkäfig. Inhaftiert sind so 1.000-2.000 Gefangene, die alle abgeschoben werden sollen. Es handelt sich bei den Inhaftierten nur um Ausländer, logischerweise, aus den benachbarten Ländern vor allem. Und dann gibt es eine Zelle, die für Leute reserviert ist, die wegen einem Interpol-Haftbefehl gesucht wurden.
David sitzt im Affenkäfig, neben Kriminellen aus der ganzen Welt.
Affenkäfig nennt man das, glaube ich, weil die Zellen relativ simpel aufgebaut sind. Es ist ein Badezimmer-Fliesenboden überall. Jede Zelle ist vielleicht so 10 bis 15 Quadratmeter groß und darin sind pro Zelle 15 bis 30 Leute untergebracht. Ich war ziemlich müde und fertig. Man musste sich erstmal an die neue Situation gewöhnen. Ohne Handy, ohne Kontakt zur Außenwelt und mit 29 anderen Mitinsassen in der gleichen Zelle. Das ist schon ein sehr großer Fall im Vergleich zu einem entspannten Urlaub.
Sein Luxusleben ist damit offiziell vorbei. Anfang des Jahres, als er am Pool erfahren hat, dass sie aufgeflogen sind, hat sich David diese Frage gestellt. Wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Nun lautet die Frage, wie geht es für mich jetzt überhaupt weiter?
Und ich war tatsächlich in der ersten Nacht in so einer Zelle mit 30 Leuten und wurde dann zum Glück am zweiten Tag in die sehr viel komfortablere Zelle gebracht, wo wenigstens eine Isomatte für jeden und ein Wasserspender und bestimmt hunderte Bücher untergebracht waren und auch sehr freundliche Mitinsassen, ein paar davon aus China, die ich dann gefragt habe, wie lange die da eigentlich schon sitzen. Und die sagten mir, wir sitzen hier seit 2 Jahren. Und dann denkt man natürlich im ersten Moment, okay, das ist ja krass.
David bekommt Angst, als er das hört. Seine Hoffnung ist, dass Deutschland ihn hier früher rausholt. Schließlich steht ja noch ein Prozess gegen ihn aus. In der Zeit des Wartens hat David auch genügend Zeit, darüber nachzudenken, wie die Polizei ihn überhaupt hat finden können.
Zur Frage, wie ich genau gefunden wurde, habe ich mehrere widersprüchliche Antworten bekommen, je nachdem, wen ich gefragt habe. Also ich habe einen gefragt, der hat gesagt, es hätte mich jemand gesehen und meine Beschreibung, irgend so einen Taxifahrer. Ein anderer hat gesagt, dass die mich über mein MacBook, über meinen Laptop geortet hätten. Und wieder ein anderer hat behauptet, dass sie das nicht sagen dürfen. Und ich glaube, es war keins von diesen Fällen. Ich denke mal, das war vielleicht das Fitnessstudio. Ich hatte mich bei dem Fitnessstudio tatsächlich mit meinem echten Namen angemeldet und auch meinen Führerschein gezeigt. Der Grund dafür war, dass ich auch keine Lust hatte, noch weitere Straftaten in einem anderen Land zu begehen. Also Identitätsfälschung zum Beispiel.
David hat Glück. Er muss keine 2 Jahre in der Zelle in Bangkok bleiben. Durch Gespräche mit Mithäftlingen weiß er, dass bei europäischen Gefangenen in der ersten Woche der Haft ein Mitarbeiter der Botschaft auftaucht.
Auch bei mir kam dann wenige Tage später der Vertreter der deutschen Botschaft in Bangkok zu Besuch und hat mir gesagt, Sie sind nächste Woche hier raus. Und ich habe dann nur gesagt, in meiner relativ entspannten Art, ja, lassen Sie sich Zeit.
Der Mitarbeiter hält sein Wort. Ein paar Tage später reisen 2 Beamte aus Frankfurt an. Ihre Aufgabe ist es, David nach Deutschland zu begleiten, damit er sich dort seinem Verfahren stellen kann.
Die beiden Zielfahnder, die so ähnlich aussahen wie Lenzen und Partner, waren ziemlich spaßbefreit, muss ich sagen. Ich habe immer wieder versucht, die Lage mit ein paar Witzen aufzulockern, was sie dann noch grimmiger gestimmt hatte. Aber ich war einfach gut gelaunt, weil ich nach Deutschland durfte und aus diesem Loch raus konnte.
Die Fahnder wählen andere Worte für Davids Verhalten. In dem Abschiebeprotokoll heißt es:
Insgesamt hatte ich den Eindruck, als wenn David Probleme mit der Einschätzung seiner Situation hat. Er lachte und wirkt häufig überheblich und spielt das gesamte Strafverfahren bzw. mindestens die zu erwartende Strafe herunter. Im Flugzeug wollte er den beiden begleitenden Beamten anbieten, den Rückflug auf die Kategorie Business zu erhöhen. Er habe genügend Geld und könne sich das leisten. Außerdem äußerte er mehrfach Unverständnis, dass ihm während des Rückfluges der Genuss von Alkohol untersagt wurde.
In Deutschland kommt David in U-Haft. In der Zwischenzeit waren die Prozesse gegen seine beiden Geschäftspartner bereits abgeschlossen. Sie waren geständig und haben dabei auch David belastet. Die beiden wurden zu Haftstrafen von etwa 6 Jahren verurteilt. Das alles erfährt David von seinem Anwalt. Er weiß, dass auch ihm eine solche Strafe blüht.
In dem Zusammenhang kam natürlich auch nach einiger Zeit die Polizei, das LKA, zu mir zu Besuch und hat dann gefragt, solche Sachen wie, wenn Sie auspacken, können wir Ihnen helfen. Und wir können Ihnen Besuche ermöglichen, wir können Ihnen Telefonate mit der Familie ermöglichen. Wenn Sie mit uns reden und kooperieren, dann können wir das alles ermöglichen.
In der U-Haft ist der Kontakt zur Außenwelt streng reglementiert. Seine Familie spricht er in der Zeit nicht. Er hat nur Kontakt zu seinem Anwalt. David entscheidet sich, nichts zu sagen. Er weiß, dass er durch die Beweise und die Aussagen der 2 Buxtehuder auf jeden Fall verurteilt wird. Da macht er sich keine Illusionen. Doch er will im Prozess dafür kämpfen, eine möglichst geringe Strafe zu bekommen. Der Vorwurf gegen ihn lautet: bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie der illegale Besitz einer Schusswaffe. Der Prozess findet vor dem Landgericht in Stade statt.
Vor Gericht habe ich dann eine Einlassung gemacht und gewisse Taten eingeräumt, die halt bewiesen wurden.
Etwa 3 Monate nach Prozessbeginn wird Mitte 2019 das Urteil gegen David gesprochen. 9 Jahre muss er ins Gefängnis. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er der Kopf der Dreierbande war.
Das Urteil über 9 Jahre war ein ziemlicher Schockmoment. Man hatte natürlich so eine gewisse Ahnung, wo ungefähr die Reise hingeht. Also wir hatten uns überlegt, dass es zwischen 7 und 10 sein würde. Und 9 war doch eher am oberen Ende.
Rechtlich benötigt es für den bandenmäßigen Drogenhandel mindestens 3 Personen, die zusammen Drogen verkaufen, um diesem Tatvorwurf zu entsprechen. Ein bandenmäßiger Drogenhandel hat einen höheren Strafrahmen als ein einzelner Drogenhändler. Bei dem Vorwurf des bandenmäßigen Handels liegt die Strafe zwischen 5 bis 15 Jahren. Als Einzeltäter liegt das Strafmaß deutlich darunter. Davids Strategie vor Gericht war es also, als einzelner Drogenhändler verurteilt zu werden und dem Gericht zu erklären, dass er zwar den Shop der Buxtehuder beliefert habe, aber es eben ein eigenständiger Shop war. Doch das war nicht erfolgreich. Wir zitieren aus dem Urteil, warum das Strafmaß am Ende so ausfiel.
Der Angeklagte hat durch seine geständige Einlassung nicht nur gezeigt, dass er seine Taten bereut, sondern hat sich für diese auch entschuldigt. Zudem hat die Kammer strafmildernd berücksichtigt, dass er bereits Opfer mehrerer Überfälle geworden ist und insbesondere bei einem Überfall erhebliche Verletzungen davongetragen hat. Dennoch wurde erhebliche kriminelle Energie, die der Angeklagte bei seinen Taten gezeigt hatte, strafschärfend berücksichtigt.
Eine Revision von David ist erfolglos. Er muss in Haft. Und dort hat er vor allem Zeit.
Die Gefängniszeit habe ich vor allem damit verbracht, Medien zu konsumieren. Bücher und Filme, DVDs, Serien. Ich habe zum ersten Mal Game of Thrones geguckt. Als dann die Strafhaft losging, habe ich mich auch dafür eingesetzt, ein Studium anfangen zu dürfen. Und das hat dann auch nach wenigen Jahren geklappt. Und ich konnte das BWL-Studium neu aufnehmen und konnte das auch zum Großteil abschließen während der Haftzeit.
Inzwischen sitzt David nicht mehr im Gefängnis. Wegen guter Führung wurde er nach rund 6 Jahren entlassen. 2 Drittel seiner Strafe saß er ab, den Rest verbüßt er auf Bewährung. Noch hinter Gittern hat er ein therapeutisches Angebot wahrgenommen, um seine Taten aufzuarbeiten.
Anfangs in der Urhaft habe ich mir noch Gedanken gemacht, wie man das Ganze schlauer und besser aufziehen kann. Aber mit der Zeit und den Jahren denkt man dann anders darüber. Wieso, wie kommt es dazu, was hat man sich dabei gedacht, was ist der Auslöser? Und es hat mich auch wirklich interessiert.
Einer Therapeutin hat er sich geöffnet. Wir konnten nicht mit ihr sprechen. David hat sie für uns nicht von ihrer Schweigepflicht entbunden. Er erzählt mir nur, was die beiden zusammen erarbeitet haben.
Aus psychologischer Sicht gibt es Menschen, die ein gesteigertes Bedürfnis haben für Risiken und auch für Abenteuer. Also das nennt man Sensation Seeking. Und wenn das beides zusammenkommt, dann kann es halt dazu führen, dass man eher geneigte Straftaten zu begehen. Eine frühe mediale Berieselung mit solchen Themen in der frühen Kindheit oder Kindheit kann auch dazu beisteuern. Und dann ist das so ein am Ende so ein sehr facettenreicher Umstand, wo sehr viele Komponenten dazu führen. Also man kann nicht sagen, dass diese eine Erfahrung dazu geführt hat, dass man kriminell wird und dann Drogen verkauft, sondern es waren wirklich sehr viele kleinere Faktoren, die dazu geführt haben.
Ich bin kein Psychologe, daher maße ich mir auch nicht an, ob diese Einschätzung zu David passt. Dass er viele Risiken eingegangen ist, liegt auf der Hand. Sicher braucht David auch kein Mitleid. Die Karriere als Krimineller war seine ganz persönliche Entscheidung. Er wollte schnelles Geld verdienen. Dafür hat er alles gemacht. Egal, ob es erlaubt war oder nicht. Er hielt sich für so intelligent, dass er damit durchkommt. Doch damit ist er krachend gescheitert. Im Gerichtsurteil heißt es, dass David seine Taten bereue. Ich habe ihn auch nochmal gefragt, ob er Reue verspürt für das, was er getan hat.
Die Frage, ob man was bereut, stellt sich mir gar nicht. Man kann immer nur zurückblicken und selber an sich arbeiten. Ich glaube, Reue ist ein Gefühl, das einen eher aufhält. Aber wenn man zurückblickt und sich selbst kritisch sieht, seine Erfahrungen, seine Handlungen, dann kommt man aus jeder Krise stärker hervor. Aber wenn man zu viel bereut, dann, ich weiß nicht, ich glaube, Reue ist das falsche Wort. Also es wird mir nicht in den Sinn kommen, wieder Drogen zu verkaufen.
Weiter sagt er dazu.
Also ich bin nicht so voller Reue, wie man das denken würde darüber. Weil es war ein Baustein, der mich dann sehr viel gekostet hat und mir sehr viel Arbeit gemacht hat. Aber das war halt ein Baustein unter vielen und ein Fehler von vielen, den ich gemacht habe. Angefangen damit überhaupt ins Drogengeschäft einzusteigen. Ich betrachte die gesamte Zeit eher so als gesamten großes Abenteuer, aber auch einen großen Fehler. Deshalb ärgere ich mich jetzt im Nachhinein nicht so über einzelne Tage, einzelne Taten oder Verhaltensweisen.
In unserem Interview gibt es keinen Satz, der lautet, ja, ich bereue das. Man könnte auch leicht den Eindruck haben, dass David seine eigene Geschichte immer noch ganz schön cool findet. Über die Menschen, denen er mit seinem Handel geschadet hat, verliert er kaum ein Wort. Für David ist seine eigene Story komplex. Er denkt pragmatisch. Er weiß, dass er die Taten nicht ungeschehen machen kann. Er sieht sich trotz dieser langen Haftstrafe nicht als Schwerverbrecher. Seine Zeit als Drogendealer liegt nun bereits einige Jahre hinter ihm. Sein Studium ist bald beendet. Er ist momentan in den letzten Zügen seiner Bachelor-Thesis.
Es handelt sich um eine Bachelor-Thesis über eine Plattform, wo man Kryptoassets tauschen kann. Es geht vor allem ums weitgehend automatisierte Handeln mit Kryptoassets.
David will bald in die legale Berufswelt einsteigen. Geld, das zeigt auch seine Bachelorarbeit, fasziniert ihn nach wie vor.
Also mein Traumjob oder der Beruf, den ich wahrscheinlich langfristig machen werde, ist Unternehmer. Aber ich kann mir auch vorstellen, in einer coolen Firma, einem Startup oder auch einer größeren Firma zu arbeiten. Im Tech- oder Finanzbereich.
Und was hat er aus seinen Taten gelernt?
Ich denke, es ist wichtig, dass was immer man macht, man sollte sich seinen Prinzipien treu bleiben. Und jede Erfahrung, die man macht, soll man in was Positives lenken. Also, ob die schlecht ist oder gut, man soll immer lernen. Gerade bei schlechten Erfahrungen lernt man am meisten.
Und ich habe ihn auch gefragt, warum er uns seine Geschichte überhaupt erzählt.
Ich erzähle die Geschichte in einem Podcast, weil ich gefragt wurde. Zum einen und zum anderen, weil mir daraufhin auch eingefallen ist, wie viele andere in meiner Situation sein könnten, in der ich früher war, bevor ich in das Geschäft eingestiegen bin, Stück für Stück. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt gerade einige Zuhörer vielleicht sogar die gleiche Überlegung hatten, wie ich damals, als ich Anfang 20 war. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass einem das so die Lust daran nimmt und vielleicht die Erfahrung schon mitgibt, dass man die nicht mehr selber machen muss. Andererseits finde ich auch, dass die Geschichte ziemlich cool ist. Und ich habe echt viel gelernt. Und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die würde ich auch ungern tauschen gegen andere Erfahrungen.
Und am Ende hatte ich noch eine Frage an David, den jungen Mann aus einer Kleinstadt in Ostfriesland, der zu einem international gesuchten Kriminellen wurde. Lebst du jetzt rechtschaffend?
Ja, ich habe tatsächlich, seitdem ich draußen bin, keine einzige Straftat begangen. Und das fühlt sich ganz gut an. Also man hat nicht das Gefühl, dass irgendwie die Polizei an der Tür klopfen kann. Das ist schon sehr angenehm und es fühlt sich auch stabiler an, stressfreier. Ich lebe zurzeit von Ersparnissen und der Aussicht, in naher Zukunft einen Job zu haben.
Der Schattendealer ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion, ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit, Lasse Deppe, Eike Sebastian Ruhr und Bianca von Husen.